Private Equity Talk, der Podcast des Private Equity Magazins.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Christian Hillebrand und ich bin Counsel im Berliner Büro von P&P im Bereich Private Equity Fund Formation. Ich freue mich ganz besonders, heute mit Dominik Meyer, einem ausgewiesenen Experten im Bereich Private Equity Fundraising und Secondary Transactions, als Gesprächspartner zu haben. Herr Meyer ist Managing Partner von Axon Partners, einem Placement Agent und Secondary Advisor mit Büros in der Schweiz und London und mit weitreichender Erfahrung bei der Beratung von GPs und LPs. Herr Meyer hat über 30 Fundraisings von Private Equity Fonds und Secondary Transactions im Wert von über 5 Milliarden Euro begleitet. Und ich bin daher sehr gespannt, mit ihm über die Situation von GPs und LPs im Zuge der Covid-19-Krise zu sprechen. Herr Meyer, schön, dass Sie da sind.
Besten Dank, Herr Hillebrand.
Herr Meyer, wir wollen direkt starten mit dem ersten Themenblock und uns ein bisschen über die Situation von GPs im derzeitigen Umfeld unterhalten. Und da stellt sich natürlich direkt mal die Frage, GPs, die sich gerade im Fundraising befinden oder die ein Fundraising für dieses Jahr angestrebt haben, welche Entwicklung beobachten Sie derzeit im Rahmen Ihrer Tätigkeit bei derzeit laufenden Fundraisings? Wurden die gestoppt? Verlängern sich die Fundraising-Perioden? Gibt es GPs, die sagen, sie verschieben ihr Fundraising lieber ins Jahr 2021? Was sind da so Ihre Erfahrungen derzeit?
Ja, besten Dank. Eine natürlich spannende Frage für Manager im aktuellen Marktumfeld. Prinzipiell sehen wir natürlich die ganze Bandbreite, die Sie schon angedeutet haben, sicher mal grundsätzlich eine Verlangsamung der Fundraising-Prozesse. Ich meine, unter Covid ist es natürlich extrem schwierig, Meetings abzuhalten. Und ich glaube, die Private-Equity-Branche ist sehr stark natürlich immer noch abhängig von persönlichen Meetings, da der persönlichen Interaktion doch noch hohe Bedeutung zugemessen wird. Physische Meetings können kein mehr stattfinden während dieser Covid-Zeit und Videokonferenzen sind zu einem gewissen Grad ein Ersatz natürlich, aber nicht komplett. Also wenn Sie eine neue Kampagne starten wollten im ersten Halbjahr, dann ist die sicher rausgeschoben, bis wieder physische Meetings stattfinden können. Für Prozesse, die schon weit vorgeschritten waren, bevor die Covid-Krise begann, bei denen sieht es ein bisschen anders aus. Da gibt es durchaus Manager, die sehr erfolgreich waren, sowieso schon in so sehr anerkannte Manager, die die Prozesse sogar abschließen konnten und erfolgreiche Closings durchführen konnten. Auch wir haben so einen Kunden, der jetzt ein erstes Closing durchführen konnte in den letzten 2 Wochen. Aber für die große Menge, würde ich mal sagen, ist es sicher so, dass die Prozesse stark herausgeschoben sind, aus unterschiedlichsten Gründen.
Genau. Das betrifft sicherlich in besonderem Maße die First-Time-Funds, die in gesteigertem Maße natürlich darauf angewiesen sind, sich in Roadshows und persönlichen Meetings mit den Investoren zu treffen. Kommen wir kurz auf die Anlegergruppen zu sprechen. Sehen Sie da Unterschiede in dem Investitionsverhalten, beispielsweise zwischen Pensionskassen, Versicherungen, anderen großen institutionellen Anlegern auf der einen Seite und beispielsweise Family Offices, High Net Worth Individuals auf der anderen Seite? Kann man gegebenenfalls sogar sagen, naja, die großen Institutionellen, die müssen gewisserweise derzeit weiter investieren und sind deswegen auch etwas proaktiver, was Neuinvestments in Fonds angeht? Oder sehen Sie da eher ein doch recht homogenes Anlageverhalten zwischen den verschiedenen Anlegerkategorien im derzeitigen Umfeld?
Ja, ist natürlich interessant, oder? Also ich glaube, die Investorengruppen in Gruppen zusammenzufassen von ähnlichem Verhalten ist nicht ganz einfach. Ich glaube, das muss man typischerweise schon noch für jeden Investor einzeln genau betrachten, was die Auswirkungen sind. Wenn Sie jetzt aber das mal nach Kategorie, wie Sie es beschrieben haben, ein bisschen unterscheidet, dann gibt es natürlich einerseits diejenigen, die einem regulatorischen Konstrukt unterworfen sind in ihrer Asset Allocation, wie Pensionskassen und Versicherungen. Und bei denen ist natürlich zu prüfen, in wie stark sie betroffen sind in ihrer Asset Allocation durch die Verwerfungen jetzt der Covid-Krise. Es kann sein, wenn Sie ein reifes Programm haben, dann haben Sie einen sogenannten Denominator-Effekt, wenn plötzlich die Asset Allocation für Private Equity überschossen wurde. weil ja die Bewertungen in Private Equity immer einen gewissen Verzögerungseffekt haben. Dort kann es natürlich sein, dass das Risikokapital nicht mehr vorhanden ist auch und aus diesen Gründen bei den regulierten Institutionen jetzt eine Verlangsamung oder sogar ein Investitionsstopp in Private Equity eintreten kann. Wir kennen aber zahlreiche Institutionen in diesem Bereich, die jetzt nicht davon betroffen sind und vorsichtig weiter investieren. Also das ist nicht durchs Band jetzt bei diesen regulierten Investoren so. Bei den Family Offices ist es natürlich eine andere Ausgangslage. Dort unterliegen sie ja nur der eigenen Asset Allocation und die sind typischerweise agil aufgestellt. Dort gibt es aber auch die Bandbreite von denen, die eigentlich vorher schon overcommitted waren und sehr stark das Exposure aufgebaut haben und andere, die schon aus der letzten Krise heraus die Lehren gezogen haben und Verwerfungen an den Märkten eingeplant haben. Sie haben eigentlich beides dort. Aber die Mehrzahl, würde ich sagen, der Investoren steht sehr gut da und es gibt nur ein kleiner Teil der Investoren, jetzt im Vergleich zur Finanzkrise vor 12 Jahren, die jetzt einen totalen Stopp eingeleitet haben. Also wir sehen hier eigentlich ein doch recht positives Bild, dass die Investoren vorsichtig weiter investieren wollen.
Das klingt gut und macht Hoffnung und deckt sich auch so ein bisschen mit unseren Erfahrungen jetzt in den letzten Wochen, die wir in der Praxis erleben. Wenn Sie derzeit mit Ihren Kunden und Mandanten sprechen, GPs, die sich gerade beispielsweise am Anfang eines Fundraisings befinden, welche praktischen Tipps geben Sie? Sollte die Krise derzeit dazu genutzt werden, ein bisschen abzuwarten, Fundraising-Perioden zu verlängern? Oder sollte man vielleicht jetzt auch mit Blick darauf Gas geben, dass die Krise natürlich auch eine wunderbare Chance sein kann, wenn die Krise abflaut, dass man dann genügend Liquidität für den Aufbau eines interessanten Portfolios hat? Ja, also ich denke da an die historischen Krisen-Vintages aus der letzten Finanzkrise, die sind ja im Vergleich zu anderen Vintages doch deutliche Outperformer. Und ein solches Szenario wäre ja auch denkbar. Wie ist da Ihre Einschätzung, auch wenn ich natürlich weiß, dass das ein bisschen ein Glaskugelspiel ist. Aber was ist Ihre Einschätzung dazu?
Na gut, das ist natürlich spannend jetzt, oder? Ich glaube, was jetzt passiert auf der Fundraising-Seite und wie die Investoren, die GPs beurteilen werden. Also unsere Hypothese ist schon, dass es eine klare Zäsur stattgefunden hat und in Bezug auf wie LPs die Fondsmanager beurteilen werden in der Zeit, die uns bevorsteht. Weil in den letzten 10 Jahren konnte man ja in einem sehr günstigen Umfeld eigentlich die Private Equity Portfolios aufbauen und die meisten Manager sind eigentlich unisono gewachsen und konnten auch durchs Band sehr gute Zahlen liefern, oder? Und ich glaube, diese Krise schüttelt das System jetzt sehr stark durch und es trennt sich natürlich sehr stark der Spreu vom Weizen. Und ich glaube, für Manager, die schon ein Portfolio haben, das der Großteil ist, das ist jetzt First-Time-Fonds ausgenommen, wird natürlich der erste Blick jetzt sein auf das bestehende unrealisierte Portfolio, auf den Track Record. Und ich glaube, dort wird das Augenmerk darauf gelegt werden, wie resilient wurden jetzt diese Portfolios aufgebaut, wie reagieren die im Umfeld dieser Krise, was hat der Manager getan mit den Portfoliofirmen, um sie eben robust aufzustellen, wie wurde mit Leverage umgegangen in diesem Umfeld. Ich glaube, der Hauptfokus der Manager, wenn sie jetzt ins Fundraising kommen, sollte sicher mal auf das bestehende Portfolio sein, um darzulegen, was jetzt eben gemacht werden konnte. Und ich glaube, das ist schon eine andere Darlegung, als wir das bis anhin hatten vor der Krise. Und bei First-Time-Managern ist es natürlich ein bisschen schwieriger, weil die diesen Nachweis noch nicht bringen können. Ich glaube, dort sind unverändert die gleichen Themen eines Erst-Fonds-Managers anwendbar, die schon vorher galten. Sicher bieten sich jetzt neue Chancen, oder? Ich glaube, jede Krise bietet auch Chancen. Wie die genau ausgestaltet sind, ich glaube, das ist noch recht offen. Wir sind ja immer noch sehr früh in der Entwicklung dieser Krise. Die hat sehr schnell gestartet mit den Lockdowns und so. Aber was jetzt ökonomisch wirklich passiert, realwirtschaftlich, ich glaube, da ist der Fächer an Optionen ja noch sehr breit. Meine Arbeitslosigkeit steigt, die Insolvenzen haben noch nicht groß eingesetzt, aber wie stark das kommen wird, wissen wir alle noch nicht. Ich glaube, hier wird es spannend sein, welche Geschäftsmodelle zu den Gewinnern gehören werden. Und hier ist sicher der Fondsmanager gefragt, wenn er den Investoren erklärt, in welche Themen jetzt nach der Krise investiert werden soll.
Weil Sie gerade schon auf das Bestandsportfolio der Fondsmanager zu sprechen gekommen sind, ergibt sich aus Ihrer Praxis gerade ein Bild, dass wir einen erhöhten Finanzierungsbedarf auf Ebene der Fonds haben, etwa zur Stärkung von Portfoliogesellschaften, die möglicherweise in Schieflage geraten sind. Gibt es Finanzierungslücken im derzeitigen Marktumfeld? Und wenn ja, was sehen Sie für Optionen, die den GPs derzeit da zur Verfügung stehen könnten?
Ja gut, also der Finanzierungsbedarf ist natürlich jetzt mal kurzfristig sehr stark gestiegen, oder? Ich meine, in fast allen Branchen eigentlich. Es gibt wenig Branchen, die absolut resilient durch die Krise durchgesegelt sind. Die gibt es natürlich auch. Aber ich würde sagen, die großmehrheitlich sind ja Firmen irgendwie betroffen. Sei es, dass sie eben ihre Geschäftsaktivitäten ganz einstellen mussten oder reduziert haben oder nachfrageseitig ein Thema aufgetreten ist oder der Betrieb eingestellt werden musste. Also Liquiditätsbedarf ist massiv angestiegen, würde ich jetzt mal sagen. Viele staatliche Hilfsprogramme sind natürlich hier eine Hilfe, zumindest jetzt kurzfristig. Inwiefern die dann die ganzen Liquiditätsbedürfnisse abdecken können, wird sich noch zeigen. Ich glaube, hier sehen wir die volle Wirkung der Krise ja noch nicht. Ich glaube, kurzfristig konnte vieles aufgefangen werden. Aber wir haben Kenntnis von verschiedenen Portfolios, wo in der zweiten Jahreshälfte dann eigentlich erst sich klar darstellen wird, inwiefern die Krise hier eine wirkliche Krise bei den einzelnen Firmen auch auslösen wird. Oder? Und ich glaube, durchs Band hinweg wurde das Gespräch gesucht mit den Debt Providers, oder? Mit den Kreditgebern, den Banken und den Debt Fonds in Bezug auf Covenants, Covenant Reliefs und so weiter. Also das ist ein sehr verbreitetes Thema oder eben auch zusätzliche Kreditzuschüsse zu erhalten. Wo das nicht möglich ist, ist natürlich eine andere Liquiditätsquelle zu suchen, sei es Eigenkapital oder gewisse Spezialfinanzierungen.
Prima, ja. Wo Sie jetzt gerade auch schon angesprochen haben, dass man natürlich auch jetzt die Auswirkungen der Krise jetzt noch nicht komplett erfassen kann. Viele Insolvenzen gibt es noch nicht, aber kommen jetzt vielleicht im nächsten halben Jahr. Damit auch ein bisschen zusammenhängend ist natürlich die Thematik der Bewertungsfrage. Und wenn wir jetzt mal so ein bisschen einen Perspektivwechsel vornehmen, weg von der GP-Seite auf die LP-Seite im Rahmen dieser Covid-19-Krise. Wie sehen LPs aus Ihrer Sicht die derzeitige Krise? Was sind Ihre größten Sorgen? Sie hatten es ja schon angesprochen, gerade im Bereich Private Equity laufen die Bewertungen immer ein paar Monate nach, ja, also in den Annual Reports, die jetzt den LPs zur Verfügung gestellt werden, haben wir dann Bewertungen zum Stichtag 31.12.2019 drin. Jetzt befinden wir uns im Mai, Juni 2020 nach Ausbruch der Corona-Krise. Was ist da Ihre Wahrnehmung, was aus Sicht der LPs derzeit ja am wichtigsten ist, worauf setzen Sie, was erwarten Sie von Ihren GPs derzeit?
Ja, hier ist sicher mal ein ganz anderes Level von Kommunikation gefragt, und weil die Unsicherheit Nummer eins wahrscheinlich bei den LPs ist, wie sieht mein Portfolio aus? Oder? Einerseits, was die Bewertung anbetrifft, das haben Sie erwähnt, und richtig, hier haben wir ja den bekannten Time-Lag von 3 bis 6 Monaten. Und ich glaube, die März-Bewertungen geben hier noch nicht ein vollkommenes Bild ab. Ich glaube, wir müssen sicher warten, bis die Juni-Bewertungen da sind, wo die Betrachtungsweise des Covid auch voll in den Bewertungszeitraum hereinfällt, um ein besseres Bild zu haben. Aber die Bewertung ist ja nur das eine. Das andere ist eigentlich, wie stark ist liquiditätsmäßig vom Businessmodell das Portfolio betroffen von den Verwerfungen, oder? Und Da ist die Kommunikation mit den GPs zentral. Und ich würde sagen, die meisten Manager haben hier einen sehr, sehr guten Job gemacht, indem sie eben proaktiv das Portfolio analysiert haben, eine sehr zeitnahe wöchentliche oder zweiwöchentliche Kommunikation zu den LPs gesucht haben, um hier Transparenz zu schaffen, weil in einer Krise brauchen sie primär mal eine gute Kommunikation. Und da zeigt sich sicher, dass die Private Equity Branche, würde ich jetzt mal sagen, was wir gesehen haben, einen wirklich ausgezeichneten Job gemacht hat. Aber was sind dann die weiteren Sorgen, oder? Ich glaube, was natürlich mit einem LP-Portfolio passiert, wenn sie hohe Volumen an Uncommitted Capital ausstehen haben, dann ist es natürlich so, dass die Distributions, die werden jetzt in dieser Zeit natürlich zurückgehen. Der Exit-Markt ist mit wenigen Ausnahmen geschlossen. Und umgekehrt gehen auch die Capital Calls zurück. Die werden aber tendenziell eher wieder anziehen, vermute ich jetzt mal in der zweiten Jahreshälfte. Also es gibt da eine gewisse Mismatch wahrscheinlich zur originären Planung, den die LPs sich zugrunde gelegt haben. Und der Elephant in the Room schließlich ist wahrscheinlich, was die gesamtwirtschaftliche Entwicklung anbetrifft. Private Equity hängt ja klar trotzdem von den gesamtwirtschaftlichen Marktbedingungen ab. Ob sich jetzt das schnell wieder erholt oder ob die Krise eine andere Dimension annehmen wird und wie stark und wie lange eine Rezession sein wird.
Ja, spannend. Wenn wir jetzt über LPs nachdenken, die aus welchen Gründen auch immer selber Liquidität brauchen in diesem doch höchst illiquiden Markt, in dem wir uns befinden, und wenn wir dann über Sekundärtransaktionen von Fondsbeteiligungen nachdenken, wie sehen Sie die derzeitige Situation auf dem Secondary-Markt? Gibt es weiterhin auch großvolumige Transaktionen oder wird zunächst abgewartet? Was ist da Ihr Eindruck derzeit?
Na gut, der Secondary-Markt ist ja ein unglaublich innovativer Markt mit mittlerweile sehr, sehr vielen Marktteilnehmern und er hat eine wirklich sehr spannende Entwicklung durchgemacht in den letzten 10, 20 Jahren, oder? Und das klassische Instrumentarium ist natürlich, wie Sie erwähnt haben, der mögliche Verkauf eines LP-Fund-Books, oder? Wenn Anteile an Fondsinvestitionen verkauft werden. Dieses Marktsegment ist sicher jetzt mal zur Ruhe gekommen, weil natürlich die Preisverwerfungen einfach zu hoch sind und es extrem schwierig ist, für Käufer eine solide Berechnung anzustellen, was sie erwarten dürfen. Der Secondary-Markt braucht grundsätzlich einen stabilen Kontext, um auch funktionieren zu können. Das ist natürlich auch der Verzögerung der Bewertung geschuldet, aber auch, weil halt nur quartalsweise Reports vorliegen. Also mit ganz wenigen Ausnahmen ist eigentlich der LP-Fund-Markt total zum Erliegen gekommen und wird wahrscheinlich auch erst wieder, vermutlich jetzt in der zweiten Jahreshälfte, wenn die Juni-Berichte vorliegen, richtig an Fahrt wieder gewinnen. Auch wir hatten Transaktionen, wir hatten ein halb Dutzend Transaktionen eigentlich live, bevor wir Anfang März dann in die Covid-Krise gekommen sind und alle diese Transaktionen wurden zurückgestellt. Also das ist vielleicht auch eine Indikation. Wir sind aber mit zahlreichen Investoren in Kontakt, auch jetzt sind wir gerade an der Beurteilung eines Portfolios, das wir dann aber erst wahrscheinlich in der zweiten Jahreshälfte an den Markt bringen werden, oder?
Im Hinblick auf die Bewertungsthemen, Sie sprachen jetzt davon, dass wahrscheinlich im zweiten Halbjahr das wieder anziehen wird, der Sekundärmarkt, wenn gerade auch die Bewertungen zum 30.06.2020 vorliegen und das Ausmaß der Covid-Krise auf die einzelnen Zielfonds besser zu bewerten ist. Ist Ihre Erwartung, dass es dann etwaige doch noch vorhandene Bewertungsrisiken gibt, die man durch elegante Gestaltung in den Vertragswerken, in Sekundärtransaktionen dann interessengerecht adressieren kann? Haben Sie da schon Lösungen gesehen, Lösungen diskutiert mit LPs, wie das aussehen könnte?
Ja, genau. Also ich glaube, das ist jetzt der spannende Teil, eben wie sich der Sekundärmarkt eben entwickelt hat. Ich glaube, das Instrumentarium ist ja mittlerweile viel breiter geworden als nur das klassische Straight Sale von eben Fundanteilen. Und da gibt es natürlich auch Methoden, wie man Bewertungsunsicherheiten oder überbrücken kann. Und Da gibt es zum Beispiel das Thema, dass man mit Earnouts arbeitet, oder dass man sich einigt auf dieser Basis und oder dass man sehr spannend sind auch solche sogenannte Joint Venture Strukturen, wo man größere Portfolios dann in ein gemeinsames Vehikel einlegt und dann einen speziellen Wasserfall definiert, wie man dann die Distributions teilt. Auch so kann man das eigentlich adressieren. Es gibt aber auch andere Möglichkeiten für mögliche Verkäufer über Preferred Equity Strukturen oder andere strukturierte Transaktionen, hier Liquidität zu beschaffen oder eben einen Transfer von Fondsanteilen zu erzielen. Also das Instrumentarium ist recht breit geworden. Ich glaube, es kommt sehr spezifisch darauf an, was der Investor erzielen will mit einer Transaktion, um das Instrumentarium dann entsprechend auch maßzuschneidern.
Prima. Ja, also wir sehen, Innovation ist gefragt, auch im Secondary-Markt, aber ja, wie Sie ja schon richtig sagten, ja, der Secondary-Markt hat sich unheimlich entwickelt in den letzten 10, 15 Jahren. Es gibt viel mehr Gestaltungsmöglichkeiten, viel mehr interessante Ideen, wie man die verschiedensten Interessen gut adressieren kann. Und ich glaube, lässt sich festhalten, dass sowohl auf LP-Seite, aber auch auf GP-Seite ist jetzt natürlich zu Verwerfung und Unsicherheit gekommen ist in den letzten 2, 3 Monaten, aber wahrscheinlich nichts, was uns hoffentlich auf große Dauer beschäftigen wird. Vermutlich kann man schon resümieren, dass ein bisschen Licht am Ende des Tunnels zu sehen ist. Wir drücken natürlich die Daumen, dass sich die Lage weiter stabilisiert, dass die Märkte sich weiter stabilisieren. Wenn man sich jetzt die Aktienmärkte anschaut, ja, dann sieht man ja schon sehr positive Signale. Und insofern kann man nur hoffen, dass das so weitergeht, auch in dem uns hier beschäftigenden Markt von Private Equity Fonds. Herr Meyer, das war sehr spannend. Ich bedanke mich recht herzlich für Ihre spannenden Einblicke. Ich wünsche Ihnen alles Gute und bleiben Sie gesund.
Danke, Herr Hillebrand. Ich danke Ihnen auch für das Gespräch. Alles Gute Ihnen.
Danke fürs Zuhören. Alle Folgen unseres Podcasts zu aktuellen Themen der Private Equity Branche gibt es auf unserer Magazinseite www.pe-magazin.de oder als Abo via Spotify und iTunes unter dem Namen Private Equity Talk.